Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute mit dem geräderten
Jan. Der war neu.
Ja, und mit mir, dem Dom.
Hi Dom.
Ja, ich bin
nicht so geräderten.
Der dauerhaft geräderte. Der latent geräderte.
Warum bin ich gerädert? Wirklich, ich werde gerädert, ja. Ich war gestern ein bisschen zu lang. Ich habe gestern noch ein Tattoo bekommen, war ein bisschen zu lang unterwegs. Das hat ein bisschen zu lang gedauert.
Bist zu lang gestochen worden.
Ja. Das ist halt vor allem eine Sache, die halt voll auch draufhaut, wenn halt die ganze Zeit, gerade mit Maschine, die Sachen, das dauert lange und dann hast halt die ganze Zeit über einen gewissen Zeitraum latenten Schmerz und da bist du einfach voll am Arsch danach. Das ist so eine Sache, ja. Die zieht sich auch den nächsten Tag rein.
Ja. Nichts ist schlimmer als das, was man sich selber antut, ne?
So.
Mein Gott, das haben wir innerhalb von 45 Sekunden schon dreimal latent gesagt. Hervorragend, ja.
Voll, ich glaube, drei davon waren du.
Ja, das ist mal, wenn ich ein neues Wort lerne, kennst du das? Wenn man so ein neues Wort drauf hat, dass man es dann auf einmal gerne öfters dann einbaut?
Ich habe das gegenteilige Problem, dass ich eher darauf hingewiesen werde, dass ich irgendein Wort nutze und dann verbanne ich es irgendwie unterbewusst aus meinem Wortschatz. Zum Beispiel hatte mich eine Kundin darauf angesprochen, dass ich irgendwie... gerade wenn ich irgendwie beim Thema Messer, habe ich das anscheinend richtig oft gesagt, ne? Oder auch irgendwie, wenn es darum ging auf dem Boden und man hat irgendwie eine Zone, wo man irgendwie sehr gut getroffen werden kann und dann halt was sehr gefährlich ist, habe ich anscheinend immer gesagt, das ist nicht so lecker. Und da hatte sie mich darauf angesprochen, dass sie halt irgendwie meinte, so, wenn ich dich in einem Satz zusammenfassen müsste, wäre es das, und das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Und seitdem sie das gesagt hat, merke ich immer, dass ich irgendwie mich selber da so zensiere, aber eigentlich finde ich das gar nicht problematisch. Es gibt so gewisse Sachen, wo du einfach merkst, so, wenn du die immer wieder sagst, dann ist es einfach nervig oder so. Weil ich das eigentlich eine charmante Art und Weise finde, zu umschreiben, was da passiert. Aber ich habe eher das anders, also genau andersherum, okay. Dass ich dann gewisse Sachen nicht mehr nutze, seitdem ich weiß, dass die irgendwie in meinem Wortschatz drin sind.
Aber lecker ist doch eigentlich holländisch und heißt schön.
Eben, also da kommt das bei mir
so
ein bisschen...
Das ist nicht so schön.
Das ist nicht so schön, ja.
Das ist nicht so schön. Ja, ist nicht so lecker.
Das ist die Idee, aber irgendwie... hat sich auch noch nie jemand darüber beschwert, aber seitdem mir das gesagt wurde, bin ich dann so sehr hyper aware, dass das passiert. Und seitdem sage ich dann immer was anderes und denke mir danach so, hey, du kannst das doch sagen, so ist in Ordnung.
Ja, geil. Ja, ihr Lieben, wir sind auch wieder gefragt worden und wir haben gedacht, dann reden wir auch mal darüber, ne? Und zwar das Thema ICCS-Ausbildung, weil wir haben das Programm ein bisschen umgestellt und für alle, die jetzt sagen, was ist ICCS? Ja, das ist einer beziehungsweise der Kraft-Mager-Verband, mit dem wir zusammenarbeiten, jetzt schon seit mehreren Jahren. Eigentlich das erste Seminar war 2019. Dann haben wir auch im August 2019, glaube ich, mit den Ausbildungen angefangen. Und dann kam aber leider auch hier Corona. Und dann wurde es ja etwas unschön. Aber ja, wir haben halt letztendlich, dann sind wir 2022... Genau, konnten wir das erste Mal hier wieder ein richtiges Seminar durchziehen, haben wir direkt im Januar gemacht, dann haben wir auch unsere Ausbildung abgeschlossen und so. Ja, und seitdem sind wir auch offizielles German Headquarter und für alle, die jetzt nicht wissen, was ICCS Krav Maga ist, das ist jetzt nicht schon wieder die 100. IKMF-Kopie oder KMG-Kopie von den großen Verbänden, die man so kennt, sondern im Grunde ist ICCS Krav Maga ja MMA für die Straße, ja, um das einfach mal so herunterzubrechen. Der Sharia Richman, total netter Kerl, ist halt in Brooklyn groß geworden, von kleinen Kindern auf immer geboxt und vor allem gerungen und ist dann zum Militär gegangen mit 17, also zur IDF, war dann da auch jahrelang in Verwendung und dann hat er 2011 oder 2009, nee, schon früher, 2005, ne, hat er sein MMA-Gym aufgemacht und hat dann aber... Ja, in Jerusalem sogar. Er ist dann quasi, also er ist in Israel geblieben und ist nicht wieder zurückgegangen nach New York. Und und dann hat er 2011, hat er dann im Grunde gesagt, so, jetzt habe ich mein Curriculum zusammen, jetzt fange ich an mit ICCS Krav Maga. Wollte es damals, hat er mir letztens noch erzählt, gar nicht ICCS nennen, sondern eigentlich nur CCS. Mhm. Aber damals hatte er mit einem französischen Herrn zu tun, der im Marketing sehr bewandert war und der meinte vor 14 Jahren zu ihm, nee, du musst das mit dem Israel reinpacken wegen Krav Maga und das ist total im Kommen und das musst du einfach um zu verkaufen. Das heißt jetzt nicht, dass er irgendwas gegen Israel hat, das würde ja nicht passen. Ich meine, er ist ja Soldat dieser Nation, sondern er wollte einfach ganz neutral Contact Combat System heißen, aber dann hat ihm damals dieser Marketingmensch zu ICCS geraten. Ja, und so ist es halt zu Israel Contact Combat System gekommen. Und jetzt sind wir gerade dabei, das Ganze ein bisschen umzustrukturieren. Und wir hatten Im Grunde haben wir die Ausbildung, muss man sich so vorstellen, wir haben bisher immer 4 Instructor-Titel gehabt. Das heißt, wir hatten den Krav Maga Assistant Instructor Level 1, Krav Maga Assistant Level 2, dann hatten wir den Krav Maga Full Instructor Level 1 und Level 2 von dem Full Instructor. Letzteres wird aber nur auf, besondere Verdienste und wenn man wirklich zeigt, dass man das Ganze allumfassend verstanden hat und wirklich rundherum sich mit dem Thema beschäftigt hat, kann es passieren, dass man dann irgendwann mal von Scharia den Ritterschlag bekommt. Aber die ersten 3 Level kann man halt oder konnte man bis jetzt vor kurzem halt so machen, dass man 3x5 Tage macht, ne, für Level 1 und Level 2 des Assistant Instructor und dann nochmal komplette 3x5 Tage für den Full Instructor. Aber wir haben dann halt so gemerkt, dass diese Zeiten, also A, dass es scheiße anstrengend ist, 5 Tage lang da auf Instructor Level zu performen und dass viele Leute einfach gesagt haben, ey, da geht mir zu viel Urlaub flöten, das geht einfach nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann stauchen wir das ein bisschen runter. Also Programm bleibt das gleiche, aber wir machen anstatt 3x5 Tage, machen wir jetzt 5x3 Tage. Aber da waren dann trotzdem noch wieder so viele Instructor von anderen Verbänden, die gesagt haben, sie möchten gerne bei uns auch die Ausbildung machen oder Combatives-Leute und so weiter. Nur dann haben die gesagt, ja, das ist ja auch wieder unglücklich, weil dann haben wir immer noch den Freitag, ja. Und dann müssen wir trotzdem donnerstags abends anreisen, dann müssen wir Donnerstag und Freitag unser eigenes Training fallen lassen. Wir haben nur eine kleine Gruppe, ich habe keinen Co-Trainer und so weiter und so fort. Können wir das nicht auf 2 Tage? Sondern haben wir überlegt, oh mein Gott, wie kriegen wir das jetzt so hin aufgebröselt, dass wir das auf 2 Tage herunterbrechen?
Ja. Ja, und ein Problem ist eben auch, und da werden wir gleich nochmal ein bisschen was zur Umstrukturierung erzählen, aber das Problem, was in meinen Augen immer mit dem Curriculum bisher gewesen ist, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die meisten Full Instructor nach ihrer Full Instructor Ausbildung, also nach den 3 Leveln, die sie abgeschlossen haben, am meisten noch danach gelernt haben, wo man einfach gemerkt hat, so dieser Sprung von 3 bis 4 war so extrem, während zwischen 1 und 3 eben natürlich eine Entwicklung drin war. Aber das Problem ist eben, dass man in dieses kompakte Paket eben in meinen Augen das gesamte Curriculum gar nicht untergebracht bekommen hat. Das heißt, jetzt ist es deutlich feingliedriger geworden und vor allem, und das ist auch ein wichtiger Aspekt in meinen Augen, es gibt mehr Zeit, sich mit dem Material vertraut zu machen und auch ein bisschen damit ein bisschen mehr Übung in das ganze Thema reinzubringen, was in meinen Augen halt relativ wichtig ist, wenn ich es vermitteln möchte. Weil die eine Sache ist, es auf so einer intellektuellen Ebene zu verstehen und auch irgendwie theoretisch erklären zu können. Etwas anderes ist, wenn ich genug Zeitraum zwischen den einzelnen Seminaren bekomme, um die einzelnen Teilaspekte dessen, die ich vermittelt bekomme, habe, noch in Ruhe zu üben. Und ich finde, da ist es deutlich leichter, wenn man quasi kleinere Stöße von Informationen bekommt, als wenn man quasi einmal so ein 5-Tage-Ding bekommen hat, wo man nach Tag 3 spätestens echt Probleme hatte, noch neue Sachen aufzunehmen. Und deswegen sind diese kleineren Stöße da auch so ein bisschen besser aufgebaut, als wenn es quasi in einem Batzen kommt und man dann kaum hinterherkommt, die Sachen noch irgendwie einzuüben oder damit sich ein bisschen mit auseinanderzusetzen.
Ja, und das mit den Zeiten ist halt echt auch ein Ding. Also man sieht das ja sogar bei den ganz großen Verbänden, ne, die dann irgendwie so 3x9 Tage haben. Teilweise vor 15 Jahren war es dann halt noch so, dass diese 3x9 Tage verteilt in der ganzen Stadt, in ganz Deutschland stattgefunden haben, dann immer so verteilt, was weiß ich, einmal im Süden, einmal im Norden, einmal im Westen, ein Abschnitt. Jetzt mittlerweile geht es sogar so weit, dass bei manchen von den Verbänden dann auf einmal diese Abschnitte, diese 3 über ganz Europa verteilt werden. Das heißt, wenn du dann die 9 Tage machen musst, musst du runter nach Griechenland oder nach Spanien. Und es hängt einfach damit zusammen, dass man gucken muss, wie kriegt man überhaupt Leute zusammen, die dann wirklich bereit sind, ja, da gefühlt 15 Tage Urlaub für zu opfern. So, ja. Bei uns war es genau das Gleiche. Weil wenn man jetzt sagt, okay, wir machen, im Grunde ist die gesamte Ausbildung 30 Tage und dann haben wir im Grunde jedes Mal 6 Wochenenden, das sind 12 Tage, ja, und die anderen 18 Tage wären halt Urlaub gewesen. So, und das will ja keiner opfern dafür. So, und das ist also einfach sehr gut. Und was vor allem sehr schön war, wir hatten halt bisher, das war zwar aus der Sicht von Scharia auch transparent, aber so für Außenstehende nicht immer unbedingt. Das ging so um die Inhalte. Ne? Scharia ist halt so der Typ, der Weg ist das Ziel, was man so von einem typischen Kampfsportler erwarten kann. Das ist jetzt in keinster Weise despektierlich gemeint, sondern das ist einfach ehrlich. Und wir wollen halt, und das haben wir jetzt auch mit Charir so besprochen und er ist auch vollkommen einverstanden, dass man wirklich ganz klar sagt, an dem und dem Wochenende, wenn das und das Thema ist, dann werden auch die und jenen Techniken gezeigt, ja, dass das auch wirklich reproduzierbar ist und dass es dann auch möglich ist für die Menschen aus dem neuen Development Team, was ich dann gleich auch noch vorstellen werde, dass man sagt, okay, wenn Charia jetzt all diese neuen Module, die wir jetzt gleich erzählen werden, einmal unterrichtet hat und wir wissen das alles, wir haben das alles aufgezeichnet, dann kann dann auch an Wochenenden, wo Charia halt mal nicht kann, dass dann die Personen aus dem Development Team halt dann diese Wochenenden übernehmen können. Dann ist alles schön greifbar, alles schön transparent und wir können trotzdem unsere Dienstleistung erbringen und das ist uns halt ja besonders wichtig. So, jetzt haben wir ganz viel hier gequatscht über das Thema, was war und wie wir uns das vorstellen. Jetzt wollte ich aber mal erzählen, wie es wirklich jetzt passiert, was wir jetzt uns jetzt ausgedacht haben. Also, Charia und ich haben uns jetzt Folgendes überlegt und zwar, wir haben im Grunde unsere vier Themenbereiche des ICCS Krav Maga jetzt aufgesplittet. Das ist ja einmal Street Boxing, Street Grappling, Street Wrestling und einmal Street Combat. Street Boxing ist selbsterklärend, da geht es um straßenorientiertes Boxen. Street Wrestling, straßenorientiertes Ringen. Ja, also da geht es jetzt nicht darum, dass man da einen Backsuplex macht und krampfhaft mit auf den Boden geht, aber dass man halt lernt, wie man Personen destabilisiert, wie man Personen zu Boden bekommt, ohne selber auf den Boden zu gehen. Dann haben wir das Thema Street Grappling, ist auch klar, straßenorientiertes Grappling. Das heißt, jetzt nicht krampfhaft Submissions suchen, sondern sich versuchen, aus Situationen zu befreien etc. Und dann haben wir halt noch Street Combat und das ist so ein bisschen der, ja, so der Selbstverteidigungspart, wo halt dann die verschiedenen drei anderen Themengebiete so zusammenfließen und dann auch nochmal explizit in diese praktische Anwendung reinkommt, wie was mache ich, wenn jemand mit einem Messer kommt, was mache ich, wenn mich jemand mit einem Stock angreift, was mache ich, wenn mich jemand wirkt, also diese ganzen Selbstverteidigungselemente. So. Und diese vier Säulen werden jeweils vier Unterpunkte haben. Das heißt, es wird, zum Beispiel beim Streetboxing wird es vier Wochenenden geben und jedes Wochenende hat dann den Namen zum Beispiel Streetboxing Level 1, Streetboxing Training Level 2, Streetboxing Training Level 3. Es wird also nach einem zweitägigen Ausbildungsabschnitt, ja, wird es dann keine Urkunde geben. Es wird dann kein, was weiß ich, irgendwie so ein Mini-Level geben, dass man schon nach zwei Tagen hier irgendwie mit der Urkunde rausgeht. Man bekommt eine Teilnehmerurkunde, vollkommen klar, aber wir wollen jetzt nicht so zwei Tages Schnellfick-Ausbildung anbieten. Das ist vollkommen klar, damit dann nicht jemand kommt und sagt, ja, jetzt bin ich nach zwei Tagen schon Streetboxing-Coach Level 1, ja. Das ist zwar für viele Leute sehr befriedigend, ja, da haben sie wieder eine Urkunde an der Wand, haben einen Titel, aber wir wollen, dass die Leute wirklich sagen, hey, wir machen Folgendes. Wenn du Streetboxing-Coach werden möchtest, musst du alle vier Wochenenden des Streetboxing-Training Level 1 bis 4 musst du absolviert haben. So, wenn du diese vier Wochenenden gemacht hast, dann kannst du dich Streetboxing-Coach nennen. Genau das gleiche für Wrestling, genau das gleiche für Grappling und für Street Combat. So, das heißt, es werden quasi vier neue Trainer-Level eingeführt. Das sind dann diese Coach-Level. Und darüber gestülpt sind natürlich weiterhin die Instruktoren. Es wird weiterhin den ICCS Assistant Instructor Level 1 geben, Assistant Instructor Level 2 und den Full Instructor Level 1. Was muss ich jetzt machen, um diese Instructor-Level zu bekommen? Wir haben uns im Grunde da so eine Art, ja, wie nennt man das nochmal, nicht Matrix, sondern eine, wie kann man das so schön nennen, diese Übersicht, die ich da gebastelt habe. Also im Grunde ist es so, wenn du da draußen erst gerade hört, von diesen vier Säulen, vom Streetboxing, Wrestling, Grappling und Combat, jeweils das erste Wochenende mitgemacht hast, Level 1, kannst du an dem vierten Wochenende, und ist egal, welches von den Wochenenden du besuchst, kannst du, wenn nach Rücksprache mit Charia, die den Pressure-Test machen und dann bekommst du, nachdem du diese 4 Wochenenden gemacht hast, dein Assistant Instructor Level 1. Um Assistant Instructor Level 2 zu machen, musst du das Level 1 natürlich haben und von diesen Trainingsleveln jeweils die 2, ja, und dann hast du quasi auch ebenfalls 8 Wochenenden gemacht. 8 Wochenende mal 2 Tage sind dann 16 Tage. Und wenn du den Full Instructor haben willst, musst du das alles gemacht haben. Plus die jeweiligen Coach-Trainingswochenenden 3 und 4. Ja, und dann kommst du insgesamt auf eine Gesamttrainingszeit von 32 Tagen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Ansage. Ne? Also 32 Tage mit 6 mal 7 Stunden. Aber man hat dann einfach wirklich den großen Vorteil, und das ist ja auch das, was der liebe Jan eben schon meinte, dass wenn man dann so ein Wochenende gemacht hat und hat so ein Trainingslevel 1 oder 2 gemacht, dazwischen besteht ja auch immer ein gewisser Abstand, wo man sich dann einfach weiterbilden kann, selber trainieren kann und auch an sich arbeiten kann.
Ich finde halt eine wichtige Sache, die oftmals fehlt bei Leuten, die ich beobachte, die die Ausbildung antreten wollen, aber vorher nie Kampfsport gemacht haben, ist halt eine Routine mit dem Thema Sparring beispielsweise. Weil das ist immer so ein Ding, wo man einfach merkt, ja, wenn man sich damit ernsthaft auseinandersetzen möchte, dann braucht man natürlich auch irgendwann so ein Gefühl für Timing und solche Geschichten. Und das Ding ist halt, dass diese Seminare so vollgepackt sind mit Technik, dass es so eine, kondensierte Form oder so eine zusammengepresste Form dessen, was man in einem Unterricht beispielsweise lernen könnte, weil es darum geht, in möglichst wenig Zeit möglichst viel Information rüberzubringen. Da ist dann aber nicht immer quasi der Raum dafür, dass man halt sagt, okay, jetzt machen wir einfach eine einzelne Einheit nur für, oder was ist eine einzelne Einheit, aber man drillt halt da nicht, weil das nicht Aufgabe dieser Ausbildungen sind, sondern es geht darum, dass man innerhalb dieser Ausbildungen ganz gezielt an der Technik schraubt, die Konzepte verstehen lernt und dann in seiner freien oder in der Zeit, in der man nicht in dieser Ausbildung ist, weiter an diesen Elementen schrauben kann. Das bedeutet einfach mehr Routine. Man muss die Sparring-Elemente werden alle erklärt, aber dann geht es schon darum, dass ich eben selber auch mich mit Leuten zusammensetze, mit denen ich sparren kann, damit ich eben da auch weiter vertiefen kann, weil die Ausbildung an sich bringt dann eigentlich alles, was man so lernen muss, dazu. Aber die Routine kann eine Ausbildung in dem Sinne einfach stumpf nicht geben. Weil das Problem dabei einfach ist, dass die Anwendung immer noch etwas ist, was durch Routine irgendwie Stück für Stück reinkommen muss. Weil gerade da merke ich, Leute, die verstehen, wie es funktioniert, einem Slip auszuweichen, einem Schlag auszuweichen, indem sie slippen, verstehen deswegen nicht notwendig, wann sie es machen müssen in einem Kampf. Man muss es ihnen erklären, das stimmt. Aber selbst wenn sie es erklären können, heißt es nicht unbedingt, dass die Leute in der Lage sind, das auch in einem Sparring, in einer Sparring-Situation durchzusetzen. Und deswegen ist es in meinen Augen halt super wichtig, dass man daran arbeitet und vielleicht auch einfach, ich persönlich bin auch ein Fan davon, muss keiner machen. Ich persönlich fand es halt wichtig, da so diesen Einblick auch zu bekommen, dass man vielleicht auch sowas wie einen Wettkampf sich mal anguckt, einfach nur aufgrund der Art und Weise, dass das Nächste ist, wie ich auf irgendeine Art und Weise an eine Drucksituation, wie sie auf der Straße passieren kann, rankomme. Weil ich merke, ich bin super, super nervös, mir werden die Knie weich, ich habe mich 3 Meter bewegt und habe keine Luft mehr. Diese ganzen Sachen sind auf jeden Fall Dinge, die wir auch alle nur bis zum gewissen Rahmen im Rahmen der Ausbildung irgendwie hier providen können. Und deswegen so viel wie möglich wird hier zwar gemacht, aber die Routine und dieses Anfreunden mit diesen Dingen, das sind Dinge, die halt nicht innerhalb der Ausbildung stattfinden können.
Ja, ja, das hast du sehr schön zusammengefasst, mein Padawan. Sehr gut. Nein, aber es ist ja im Grunde...
Krieg ich gleich einen Keks für.
Ja, ich hab hinter der Theke Kekse. Natürlich habe ich Kekse für dich.
Ich muss wieder aufpassen, ne, weil ich habe das Problem gehabt, dass ich dadurch, dass ich ja letztens irgendwie mal so 2 Wochen krank gewesen bin, ich habe in der Zeit nur Mist gegessen, weil ich ganz nur geguckt habe, wie möglichst schnell irgendwie was, ne, und ich bin voll in ungesunde Strukturen reingefallen, habe wie 3 Kilo zugenommen.
Ja.
Muss alles wieder runter.
Auf jeden Fall. Was ich aber sagen wollte, ist das Thema Messer, ne, ist ja auch ähnlich. Da geht's ja auch viel um Reflexe und richtige Beinarbeit und versuchen da entsprechend rauszukommen, reinzukommen, die richtige Reaktion zu haben. Und da bietet sich das halt schon an, ne, dass man da wirklich auch ein bisschen Ahnung hat. Aber es geht mir halt auch einfach darum, man muss halt wirklich aufpassen. Ne? Wenn wir jetzt anfangen und sagen, wir vergeben da so Streetboxing-Coach-Level etc., dann machen wir uns auf einmal interessant für Leute, die vorher gesagt haben, boah, lass mich mit diesem Krav Maga in Ruhe. Ne? Weil haben wir ja in den letzten 111 Folgen schon oft genug drüber gesprochen, dass da auch viel Quatsch drunter gibt. Aber wenn wir anfangen und nennen es auf einmal Street Grappling, Street Wrestling, Street Boxing, dann werden auf einmal auch die Vollkontaktsportler sehr schnell wach.
Weil es ganz konkret auch auf deren Nischen zugeschnitten
ist. Richtig. So. Und dann kann es nämlich halt passieren, dass wenn man dann zu schnell so einen Titel bekommt, sagen wir mal nach 2 Tagen, ja, und ist man dann schon Streetboxing Coach Level 1, dass man auf einmal jemanden auf der Matte stehen hat, der sagt, ey, du bist ICCS Streetboxing Coach Level 1, geil, dann lass uns doch jetzt mal kloppen. Ja, lass uns einfach noch eine Sparring machen. So. Und, ja, ganz ehrlich, da muss man halt auch ein bisschen was liefern können. Das Problem ist halt, das kannst du dir als ICCS oder, ne, kannst du dir das einfach nicht erlauben. Das ist einfach so. Und das ist einfach nicht böse gemeint. Aber wir wollen, und das ist halt Scharia auch ganz, ganz wichtig, wir wollen unsere Standards halt einfach hochhalten, weil ganz im Ernst, wenn man dann so Leute hat wie Andrea hier in Genua und so, ja, ne, die Maschine, ja, das sind Vollblut-MMAler, ja. Man muss auch so
hat
sehen.
Der hat ja auch eine Militärkarriere dazu hinter sich. Der kommt aus jahrelang Kampfsport, das ist genau sein
Thema. Genau, oder der Frankreich-Chef mit dem spanischen Namen oder hier unsere Spanier, ja, die alle super Top-Grappler sind. So, ja, wenn die jetzt dann auf einmal auf der Instructor-Convention sind und dann sagt dann einer, ja, ich bin Street-Grappling-Coach, ja, dann sagen die, ah, ist ja cool, dann machen wir mal eine Runde Street Grappling. Ja, und das sind nicht mal Leute von außerhalb, die dann gucken wollen, was man kann, sondern das ist auch schon innerhalb einfach, wo geguckt wird, passt das jetzt gerade? Ja, ja, und da darf man sich einfach nicht von beirren lassen. Für die Leute, die jetzt zuhören und die gar keine Ahnung haben und die jetzt Angst haben, dass wir hier bei uns in der Self-Defense-Box übrigens jetzt hier nur Straßen-MMA machen, ja, um Gottes Willen, dieser Bereich, kurz zusammengefasst, ist für unsere Fortgeschrittenen vorbehalten. Das heißt, wenn du Anfängerin bist und du willst einfach Selbstverteidigung lernen, dann, und du kommst zu uns in die Krav Maga Basic Kurse, die haben zwar dann schon mal, je nachdem, Drills drin, ja, die halt dich auf eine gewisse, ja, reale Situation halt vorbereiten, aber A, in einem sicheren Rahmen und zweitens halt nicht so wie bei den Fortgeschrittenen so, ja, sagen wir es mal, MMA-lastig, ja, sondern es ist wirklich dann für eine außenstehende Person sind unsere Krav Maga Basic-Kurse immer noch eher so eine Art Selbstverteidigungstraining, also wie man sich halt auch vorstellt, aber dann in einem funktionalen Gewand, ja. Ganz, ganz wichtig, nicht, dass jetzt die Leute denken so, oh mein Gott, in der Self-Defense-Box, da gibt es nur Street-MMA, weil das ist nämlich auch so ein Punkt, ne, ich möchte das auch gar nicht so nennen in unserem Kontext, weil ich auch gar nicht Bock habe auf das Volk, möglicherweise, die sagen, oh, dann lass uns mal zum Street-MMA gehen. Ne? Das ist einfach auch so eine schmale Gratwanderung. Das soll jetzt nicht heißen, dass diese Menschen alle unangenehm sind, um Gottes Willen. Aber eigentlich ist es nicht unsere Zielgruppe, weil unsere Zielgruppe sind eigentlich Menschen, die gar nichts mit Gewalt am Hut haben oder vielleicht was Negatives erlebt haben und die sagen, wir wollen jetzt da herangeführt werden. Und die Leute, die dann darüber hinaus sagen, ey, wir wollen jetzt auch noch ernsthaft Kampfsport lernen in einem Straßenkontext, für die haben wir quasi unsere fortgeschrittenen Kurse. Und da kann man natürlich dann schön ICCS-Kraftmager in seinem vollen Umfang lernen. Und dann hast du da draußen natürlich die Möglichkeit, in einem schönen, sicheren Umfeld halt Kampfsport für die Straße zu lernen, ja. So, und wenn wir das natürlich aber jetzt so hart bewerben würden mit MMA für die Straße, ja, dann hast du nachher hier auch irgendein Volk da, wo du einfach keinen Bock drauf hast. So, und das ist einfach der Punkt.
Den Unterschied habe ich halt auch sehr stark gemerkt im Rahmen des Unterschiedes, wenn man sich halt gezielt irgendwie teilweise auch so gewisse Combatist-Fortbildungen und sowas angucken, da ist ja auch nochmal ein anderer Schlag Mensch, die weder notwendig vom Kampfsport kommen, noch jetzt die Zielgruppe sind, die du gerade beschrieben hast. Und dann nochmal im Gegensatz dazu eben wirklich bei Kampfsport, weil das Problem ist, es kommt natürlich auch da immer so ein bisschen drauf an. Ich finde, die gechilltesten Leute trifft man oft eben beim Grappling, ist so meine Erfahrung. Dann gibt es halt auch so was Judo und so, wo man auch sagt, da sind teilweise noch Leute, wo das vielleicht nicht so ist, wie ich es jetzt beschreiben möchte, aber gerade bei allem, wo schlagende Kampfsportarten irgendwie drin sind, ne, wo ich boxe, wo ich Kickboxe, Thai-Boxe, alles in die Richtung, da ist normalerweise halt auch irgendwie eine gewisse latente Gewaltbereitschaft, aber auch sehr lockerer Umgang mit der Unversehrtheit meines eigenen Körpers. Ne? Also wenn ich halt grundsätzlich davon ausgehe, ich gehe heute irgendwie boxen, es ist in jeder Stunde eine Runde Sparring mit drin, ich werde heute garantiert 50 Schläge auf den Kopf kassieren, das ist eine gewisse Attitüde, mit der ich dann in den Sport rangehe oder mit der ich halt auch an das Konzept Gewalt dann vielleicht in dem Moment rangehe. Und das ist so eine Sache, die mir immer wieder auffällt, dass ich finde, mein Anspruch da immer an mein Training ist so ein bisschen, dass ich den Leuten quasi technisch so viel wie möglich davon mitgebe, was diese Sportarten irgendwie in einem Straßenkontext interessant oder vielleicht auch wirksam machen können, ohne dass dieselbe Gefahr für diese Person in dem Training mit auftritt. Und da gibt es halt sehr andere Herangehensweisen. Vor allem ist halt der Punkt, dadurch, dass ich Leute hier nicht konstant auf einen Wettkampf vorbereiten muss, habe ich eine ganz andere Art und Weise, wie ich quasi mit Druck arbeiten kann und wie ich das irgendwie hier mit implementiere. Das heißt, da ist halt der Unterschied in meinen Augen auch zwischen dem, was unsere Aufgabe hier ist und was die Aufgabe eines Kampfsporttrainers ist, der halt sagt, hey, du machst ja einen Sport, jemand anders wird dir gegenüberstehen, der denselben Sport macht, ihr habt wahrscheinlich ungefähr den gleichen Trainingsgrad, ihr habt die gleiche Gewichtsklasse, ihr tretet euch hier gegenüber, um euch eigentlich die Schnauze zu polieren. Ist ein ganz anderes Setting als das, was wir hier machen müssen. Das heißt, es sollte so effektiv wie möglich sein. Das Ziel der ganzen Trainingseinheiten hier ist stumpf ein anderes und damit haben wir eine andere Freiheit damit, mit welchem Druck wir an unsere Kunden herantreten.
Ja, und deshalb haben wir es. Ich hatte auch letztens schon überlegt, aber es würde das Ganze noch verkomplizieren. Eigentlich müssten wir sagen, wir haben Krav Maga Basic. Dann müssten wir die aktuellen Krav Maga Advanced Kurse eigentlich Intermediate nennen. Mhm. Und das Streetboxen eigentlich Advanced. Ich glaube, das würde sogar noch mehr Sinn machen. Allerdings würde das natürlich die Endkunden komplett verwirren. Aber dass man wirklich sagt, so, man hat einmal Krav Maga Basic. Dann die Leute, die schon kampfsporttechnisch Vorerfahrung haben und schon so ein bisschen Interesse haben, da noch mit reinzurutschen, noch ein bisschen intensiver, die können halt zum Krav Maga Intermediate gehen. Und die Leute, die sich halt wirklich schon ballern können und die auch Sparring machen wollen und die dann regelmäßig auch beim Intermediate Training waren, die dürfen dann gerne zum Krav Maga Advanced, zum Streetboxen. So, und dann hätte man natürlich nochmal eine schöne Untergliederung. Ne? Müssen wir mal echt überlegen. Die Frage ist halt nur, wie nennt man das? Ne? Weil ich finde, wenn man dieses Krav Maga Intermediate, das klingt dann natürlich so, ja.
Ja, zumal ich mir auch immer denke mit dem Streetboxing, weil ich jetzt gerade auch in letzter Zeit mitbekommen habe, dass oftmals, weil ich habe parallel ja nochmal so einen Basic-Kurs, den ich dann gebe, und oftmals war halt das Thema dann in diesen Kursen dann irgendwie Grappling, oder das war dann so an dem Tag das Programm, und ich merke immer, dass Leute, die neu sich das Ganze angucken wollen, dann verwirrt sind, so, warte mal, aber hier steht doch Boxing drauf, weil genau da kam das her, naja, ne, und genauso hat das auch damals Sinn ergeben, aber da merkt man halt einfach mittlerweile, es ist einfach mittlerweile viel mehr als das geworden, und da muss man eigentlich auch mal gucken, wie man das so namentlich anpasst.
Ja, ich glaube, aber eigentlich sollte man es so nennen, eigentlich wäre es eine gute Idee. Krav Maga Basic, Krav Maga Intermediate und Krav Maga Advanced. Fertig. Ja. Wäre eigentlich passend.
Schön einmal Englisch reingeworfen. Das macht die Marketing-Seite glücklich.
Die Frage ist natürlich, wie soll man sonst Intermediate bezeichnen?
Ja, keine Ahnung, es war nur ein Scherz, aber es sind halt schon gute Begriffe dafür.
Ich finde das auch scheiße, wenn man sagt so, dann gehst du zur Krav Maga Zwischenlösung.
Die Semi-Fortgeschrittenen.
Ja.
Ja, genau.
Das klingt wie Halbschwergewicht.
Das ist wie Mittelhochdeutsch, genau.
Also Halbschwergewicht heißt, der wiegt nur 50 Kilo?
Ich habe Halbschwergewicht gekämpft. Also ich habe Leichtschwergewicht, also Light Heavyweight
gekämpft. Okay, yeah,
das ist auch krank, ey.
Ist auch geil, aber ich finde,
das ist auch so ein komisches Ding, weil da ist die Range und vor allem dann je nach Sport.
Jetzt hat er den Witz nicht verstanden.
Ach, verzeih, bitte.
Halbschwergewicht. Wie schwer ist man im Schwergewicht und davon die Hälfte?
Ja gut, dann bist du irgendwie so ein Bantamweight oder wahrscheinlich weniger als das.
Genau, das war doch der Witz jetzt gerade.
Obwohl, ich muss darüber nachdenken, Schwergewichte sind ja eigentlich technisch gesehen offene Klassen.
Ui,
Memo. Oder sind das dann die Super Heavyweights? Kommt immer darauf an, welcher Division man kämpft.
Ja, genau.
Das ist immer so ein bisschen, es kommt auf den Sport an und da kommt es darauf an, was die Regelwerke nochmal innerhalb der ist. Und dann, ganz, ganz schlimm hat man es, wenn man dann irgendwie in einem Grad und oder einer Gewichtsklasse kämpft, wo dann irgendwie wenig Leute in derselben Gewichtsklasse kämpfen und dann wird man einfach notgedrungen in eine offene Gewichtsklasse reingeschoben. Das habe ich jetzt bei der letzten Grappling-Competition gesehen, dass da dann in einer gewissen Gewichtsklasse einfach verhältnismäßig wenige Frauen da waren und haben die einfach offen gemacht. Die haben sich angemeldet, ne, bis, ich glaube, 67 Kilo oder so und haben gesagt, so, ja, ist jetzt offen. Und dann waren einfach alle in einer Gruppe. Da ist auch so, weil verhältnismäßig deutlich weniger Frauen grappeln als Männer. Dann haben sie einfach alle zusammengeschmissen. Ist auch geil, wenn du erst noch so 7 Kilo runtergehungert hast, weil du denkst so, ich möchte diese Gewichtsklasse packen. Also so, ja, hier, kämpf gegen jemanden, der 8 Kilo mehr wiegt als du. Viel Spaß damit.
Ich finde das ja mit dem Gewicht machen immer teilweise einfach bedenklich, ne? Weil man kann man nicht einfach sagen, ey, pass auf, wir haben jetzt hier die Gewichtsklasse 92 Kilo und dann gucken wir einfach, dass man da drauf kommt oder drunter und fertig. Aber dass dann da so Leute so krass variieren und dann da drei, vor allem das Schlimme ist ja, für die, die da draußen jetzt gerade zuhören und gar keine Ahnung davon haben, wovon wir hier reden, Gewicht machen heißt, wenn der Jan dann 92 Kilo macht, super, dann bei so richtig großen Kämpfen, sagen wir mal MMA etc., ne, da ist es sogar so, da wird einen Tag vorher, geht man dann auf die Waage, dann hat man sich entweder meistens hungern die Leute sich runter, dann
dehydrieren sich auch also teilweise.
Nicht hungern, sondern dehydrieren sich runter, genau. Und dann verlieren die, was weiß ich, in 24 Stunden teilweise 7 bis 8 Liter Wasser, ne, dass sie so 7, 8 Kilo machen, je nachdem. So, und dann, nachdem sie gewogen worden sind, ja, können die danach in den 12 Stunden oder 24 Stunden fressen, was die wollen. Die könnten eigentlich dann zum All-You-Can-Eat-Buffet machen und trinken. Also das heißt, wenn die dann nachher in den Ring steigen, dann ist das Gewicht eh nicht mehr gewährleistet. Oftmals. Ich weiß, bei dir beim Grappling ist es anders, weil eure Waage ist meistens morgens 2 Stunden gefühlt vom Turnier.
Ich habe es auch am Abend vorher gemacht.
Gab's auch schon mal, ne?
Ja, weil ich einfach da, also ich wollte halt noch die Chance haben zu sagen, okay, ich habe bis morgen dann noch die Möglichkeit, wie 2 Kilo loszuwerden oder so, falls es da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist halt schwer zu kalkulieren. Also das Problem ist halt, und da verstehe ich mittlerweile ein bisschen mehr als früher, warum das so ein Ding ist, diese Gewichtsklassen. Du hast ja normalerweise je nach Sportart irgendwie zwischen 3 und 5 Kilo oder 6 Kilo, die dann immer so eine Gewichtsklasse sind. Was an sich schon heftig ist. Stell dir mal vor, dein Gegner wiegt 5 Kilo mehr als du. Mhm. Das merkt man schon.
Ja.
Und dann musst du aber gucken, allein in der Wettkampfvorbereitung verlierst du ja wahnsinnig viel Gewicht einmal, also wirklich auch an Fettgewebe und nochmal an Flüssigkeit, weil du halt jeden Tag irgendwie im Ring stehst und einfach ein bisschen durch die Gegend gescheucht wirst. Und damit, das ist ja viel härter als das Regeltraining. Und da merkst du halt, du verlierst nochmal Wasser, du verlierst nochmal irgendwie Fett und damit gehst du eh schon mal runter. Und ich glaube, dass diese Gewichtsklassen quasi eher so ein Gewicht sind, was man versuchen kann anzupeilen. Nur dann sind sie halt relativ streng damit. Also ich glaube, 500 Gramm darf es drüber sein im Zweifelsfall und sonst bist du ein Walkover, wirst disqualifiziert. Das heißt, bei dem letzten Wettkampf war es auch irgendwie so, dass einer da einen Gegner hatte, der ist einfach dahin gekommen, hat 2 Kilo mehr gewogen, hat den Kampf halt direkt verloren. Das ist halt, dann wirst du direkt disqualifiziert. So, ne, ist halt immer so eine liebe Sache. Gerade bei so großen Title-Fights oder sowas ist dann teilweise so, dass sie sich darauf einigen dürfen, ja okay, der wiegt jetzt 2 Kilo mehr als geplant, machst du trotzdem, ja, nein, vielleicht.
Ja, aber jetzt mal unter uns, ne, also 2 Kilo im Grappling machen jetzt auch nicht den Haaren fett, oder?
Im Grappling nicht so, 2 Kilo, es kommt immer darauf an, wie die verteilt sind, ne? Bei mir ist mein Nachteil, ich bin groß.
Ja.
Die sind bei mir relativ in die Höhe gestreckt, die 2 Kilo. Und also ich habe da Leute gesehen, die mein Gewicht hatten, wo ich mir echt dachte, die waren dann, die gingen mir so bis zur Brust, aber die haben trotzdem das Gewicht gehabt. Da wusstest du halt, wie die trainiert waren. Das war auch dann teilweise zwischendurch ein bisschen unschön. Es war einfach nur reine Kraft, da musste man da irgendwie gucken, dass man da irgendwie drum kommt mit Technik.
Ja. Ja, und dann haben wir ICCS-technisch noch was Neues. Und zwar, wir haben jetzt einen in Deutschland. Ein sogenanntes Development Team. Yeah. Und da haben wir jetzt 3 Leute reingepackt. Und zwar den lieben Jan, der ist mit am Start.
Moin.
Ja. Dann Mike, unsere Maschine, und Mario Stapel. Genau. Und das Development Team ist halt, dient quasi A, der technischen Unterstützung von ICCS. Wenn dann aber es mal wirklich passieren sollte, dass in den nächsten Jahren dann halt diese ganzen Trainingswochenenden, dass da mal eins ausfallen sollte, weil Scharia wieder dienstlich in Mitleidenschaft gerissen wird, dann kann man auch sagen, ey, es ist ein Grappling-Wochenende, Wrestling-Wochenende, Stapel, hast du Zeit, fahr hin, ja, oder, oh, es geht um Streetboxen, Mike und Jan, quasi Jan und Creed, ne, die 2 Figuren aus dem Kölner Karneval, die gehen dann, schnappen sich dann und fahren dann einfach auf das Seminar und machen dann stellvertretend für Scharia die Ausbildung. Und ja, freue ich mich sehr, dass die dabei sind. Ich konnte Jan leider an dem Wochenende, wo die anderen beiden ihre Urkunden bekommen haben, keinen in die Hand drücken, weil er krank war.
Da habe ich im Bett gelegen.
Ja, und hast geschwitzt.
Und gelitten.
Genau. Aber er hat unfreiwillig geschwitzt. Also er hat unfreiwillig Gewicht gemacht. Wobei, du hast eben noch gesagt, du hättest so viel Scheiß gefressen, ne?
Ja, weil du fängst ja nicht an, irgendwie großflächig zu kochen, wenn du mit Schüttelfrost im Bett liegst.
Aber weißt du, wo ich immer dran merke, dass ich krank werde? Wenn ich Heißhunger, aber richtig Heißhunger auf Schokolade und grundsätzlich süß bekomme, dann weiß ich ganz genau, oh oh, mein Körper braucht irgendwie mehr Energie, da geht gerade irgendwas ab. Ja. Dann weiß ich schon ganz genau. Und dann trinke ich 1 Liter Ingwersaft am Tag. Ne?
Deswegen ist auch so, dass wenn du wenn du müde bist, neigst du auch dazu, mehr Mist zu essen. Deswegen ist gerade so dieses Abendsessen immer so eine, also was ist abends, aber Spätabendsessen immer so eine gefährliche Geschichte, weil man dann dazu neigt, sich super viel Mist reinzupfeifen. Und das ist halt, ob du müde bist, weil dein Immunsystem beschäftigt ist oder weil, ich meine, ergibt ja auch Sinn, ne? Weil dein Körper ist so, yo, ich brauche mehr Energie, wo kriege ich die her? Und naja, ich meine gerade so alles, was irgendwie verfügbare Energiequellen sind, sind halt Sachen, die, wenn du sie in so total abgefertigter und verarbeiteter Form zu dir nimmst, halt nicht so mega geil für den Körper sind. Ne?
Ja.
So eine Dattel ist, kann total geil für dich sein, ne? Aber wenn du halt sagst, okay, ich hau mir jetzt hier ein Kilo Gummibärchen rein, das, dein Körper denkt erstmal, es sei selber, aber es wirkt nicht auf dieselbe Art und Weise.
Es wirkt ganz anders. Ja. Ja, aber das Schöne mit dem Development-Team ist halt wirklich, also ich bin da echt happy, dass das so ist, ne? Weil dadurch können wir halt auch Scharia entlasten, ne? Und ich finde auch, dass das Ganze der Qualität einfach von ICCS dient, ne? Wir haben ja jetzt auch im September das erste Mal ein Wochenende, wo es zum Thema Kontrollieren und Sichern geht von Personen, die ernsthaft Widerstand leisten. Und ist auch ein sehr wichtiges Thema, weil wir natürlich auch anfangen wollen und wollen mit den Leuten, die wirklich Ahnung haben, wie Scharia oder so ein Mario, dass man anfängt, so ein bisschen in diesen Pro-Bereich reinzugehen. Mhm. Ja, und auch sagt, man bietet halt auch für professionelle UniformträgerInnen, ja, Weiterbildung an, weil da ja auch sehr viel Kompetenz bei uns im Raum ist. Und deswegen finde ich das super, dass Mario dann auch direkt im Development-Team ist. Und ja, dann kann man das alles schön miteinander kombinieren. Falls jetzt jemand fragt, ja, wie sieht's denn aus mit ICCS Pro Ausbildungen? Also die Sache ist die, wir wollen jetzt erstmal dieses, ich nenne es jetzt mal zivile Ausbildungsbereich des ICCS etablieren. Natürlich wird, wenn du jetzt da draußen im Ordnungsamt arbeitest, Polizist bist, im Sicherheitsbereich, was auch immer arbeitest, ist natürlich diese ganzen Bereiche, die wir da machen, diese vier, sprich Wrestling, Streetboxing, Grappling oder Street Combat, alles im Straßenkontext, ist natürlich für dich auch unglaublich relevant, weil man muss ja ganz klar sagen, mittlerweile die Schergen da draußen, wenn sie früher Thai-Boxen etc. gemacht haben, machen sie jetzt alle MMA und ballern sich da. Das heißt, die Skills, die man sich einfach aneignen muss, auch als professionelle Person, steigt ebenso. Ja, man muss da wirklich mitlernen und dann kann man
natürlich
am Ball bleiben. Und dann kann man natürlich hervorragend auch diese ganzen zivilen Bereiche machen. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich, wenn wir irgendwann mal so sagen, wir machen jetzt irgendwelche Pro-Ausbildungen, dass das vielleicht dann noch ein Wochenende wird mit Level 1. Level 5 und 6 bei den jeweiligen Coach-Levels, ja, dass man sagt, man muss die ersten vier Level dann auch gemacht haben, weil das Ganze aufeinander aufbaut und ja, dann macht das Ganze natürlich auch Sinn. Ne? Müssen wir mal gucken oder ob man, je nachdem wie hoch die Nachfrage ist, muss man gucken, ob man das dann natürlich komplett löst und sagt, man macht einfach diese Coach-Level 1 bis 4, aber dann einfach im professionellen Kontext. Und wenn man dann sagt, man macht jetzt Street-Wrestling, dann macht man halt professionelle Takedowns, um Personen wirklich auf den Boden zu bringen und dann im Rahmen des Street-Wrestlings zu fixieren und zu kontrollieren und sichern. Also wie gesagt, ihr seht auf jeden Fall, bei uns ist da einiges in der Mache, ne?
Ich finde auch gerade bei den Professional, also ICCS Pro-Bereich, da war es, dass ich mich mit dem Scharia auch mal drüber unterhalten habe. Und die eine Sache ist halt immer, eine Ausbildung zu machen, wo man halt am Ende wieder sagen kann, okay, ich habe an der Pro-Ausbildung teilgenommen. Immer wenn es darum geht, quasi Instruktoren im Bereich, im Pro-Bereich auszubilden, einfach nur damit das vielleicht auch schon mal so ein bisschen so vom Tisch ist, hat Scharia sich dazu ganz explizit geäußert, dass er sagt, das sollten nur Leute übernehmen, die entweder einen Law Enforcement oder halt einen militärischen,
ja,
eine Karriere hinter sich haben oder immer noch aktiv sind, weil er einfach sagt, es gibt so viele Bereiche davon, die, selbst wenn ich jetzt jemanden da hinstelle und ich gehe mit der Person mal ein bisschen schießen, sowas, die Person hat vielleicht mal so ein bisschen Erfahrung davon, heißt nicht unbedingt, dass die Person versteht, was so im Rahmen einer Tätigkeit, die solche Fähigkeiten irgendwie beinhaltet, irgendwie nötig ist. Und gerade da ist halt wichtig, ne, zum Beispiel auch mit dem Mario, der auch durchaus auch immer noch aktiv als Ausbilder bei der Bundeswehr ist und auch schon länger ist, und dazu halt eben auch noch relativ erfolgreicher Kampfsportler in der Vergangenheit war, da ist diese Schnittmenge natürlich perfekt gegeben. Und das ist etwas, wo man sagen kann, okay, das Ziel des Pros-Bereich ist, dass das Ganze möglichst unkomprimiert bleibt und dass man halt sagt, okay, die Leute, die da unterrichten, das sollten halt Leute sein, die Ahnung von der Materie haben und die halt nicht jetzt irgendwelche Leute sind, die ein bisschen Kampfsport gemacht haben und dann meinen Polizisten ausbilden zu können. Das ist halt schon ein sehr, sehr wichtiger Grundgedanke der ganzen Geschichte.
Ja, ist mir auch einfach sehr wichtig, ne, weil diese ganzen Schaumschläger, die sich dann mal mit brüsten, dass sie Polizei und Militär ausbilden, obwohl sie selber entweder T5 bekommen haben und oder Zivildienstleistender waren, finde ich halt immer, ja, ich sag mal, ein bisschen peinlich.
Ja, zumindest ist es halt ein bisschen schräg, wenn ich halt sage, okay, mich fasziniert das ganze Thema irgendwie so sehr, ich meine auch da irgendwie meinen Profit rausschlagen zu können, aber ich distanziere mich halt sonst in dem Bereich davon. Also der eine Bereich ist halt das, wo ich sage, wie ich zum Beispiel oder auch du jetzt, halt hier im zivilen Bereich Leute zu unterrichten, ich würde mich aber niemals dahinstellen und sagen, ich bin irgendwie ein qualifizierter Schießinstructor oder irgendwie ein qualifizierter Nahkampf-Weapon-Recovery-Instructor oder so Geschichten oder wie CQB oder so Geschichten. Das sind so Sachen, da kann man sich mit auseinandersetzen, das kann man interessant finden, das kann man sich auch mal angucken, aber der Moment, wo ich mich hinstelle und meine, das ausbilden zu können, das ist wie jemand, der meint, er kann halt wirklich, wirklich solide Kampfsportler ausbilden, auch für Wettkampf, der noch nie auf einer Wettkampfmatte gestanden hat. Das ist halt immer ein bisschen tricky. Da sagt man halt, okay, cool, du kannst halt technisch verstehen, wie das funktioniert, du kannst die technischen Aspekte davon mitgeben, aber es fehlt ein grundlegendes Verständnis dafür, was die Situation der Menschen ist, in die du sie später halt entlässt.
Ja.
Und auch vielleicht so ein Gefühl für die Verantwortung, die das irgendwie beinhaltet.
Naja, absolut. Ja. Ja, ich weiß nicht, dieser Drang immer von den Menschen als Zivilisten da irgendwo sich dann dann diesen militärischen oder polizeilichen Bereich da rein zu quetschen, ich verstehe es nicht. Vor allem, ich sag mal so, ne, gerade im militärischen Bereich hat man ja echt heutzutage die Möglichkeit zu sagen, hier, ich mache jetzt nochmal den Reservisten, ja. Man hat ja jetzt mittlerweile sogar bei der hier beim Heimatschutz der Bundeswehr sogar die Möglichkeit, Reservist zu werden, wenn man gar nicht gedient hat, und kann dann da auch eine Reservistenausbildung machen. Ja, kostet halt Zeit und muss man halt dann, keine Ahnung, dann ein bisschen mehr als 15 Tage Urlaub nehmen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob man da freigestellt wird und ob man da irgendwie so eine Art Ausfall, wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, wenn man da im Dienste ist, keine Ahnung, wie das da geregelt ist. Aber wenn jetzt jemand sagt, er möchte möchte diesem Land dienen und möchte gerne zumindest ein bisschen Stallgeruch bekommen, dann könnte man ja zumindest hingehen und sagen, ich mache mal so ein Reservistending mit, oder?
Ja, ich meine, am Ende des Tages ist es halt eine Sache, wo ich absolut nachvollziehen kann, wenn man in diese Welt nicht eintauchen möchte. Das ist eine Sache, die ist für mich absolut nachvollziehbar.
Auch okay.
Aber da ist halt der Punkt, der Moment, wo ich mich hinstelle und dann also quasi ohne ein Verständnis für die Opfer diesbezüglich zu haben, also was ich da reinstecken muss, dann quasi zu versuchen, da den Profit rauszuschlagen, sei es jetzt in einer statusmäßigen Geschichte von wegen, boah, wir sind ja alle so hart, wir machen hier so tollen, krassen Kram, oder halt einfach, um damit irgendwie Profit zu schlagen, indem ich dann Leute ausbilde. Wie gesagt, es ist halt in meinen Augen super fahrlässig, das zu tun. Ich bin halt so an einem Punkt, wo ich sage, ich habe zumindest genug mit Leuten zu tun, dass ich verstehe, was die Konsequenzen dessen sind, wenn ich das fälschlicherweise behaupte, oder was das eigentlich bedeutet für die Menschen, was in deren Ausbildung alles notwendige Dinge sind, die irgendwie stattfinden müssen, damit man dann sagen kann, okay, hier ist jetzt irgendwie eine brauchbare Basis für das, was ich hier irgendwie machen muss. Aber das ist halt genau die Sache, wie ich halt blöd gesagt habe, beim Wettkampf in so einem ganz kleinen Maße auch. Wenn du dir mal anguckst, die Techniken zu verstehen, heißt nicht annähernd, dass du ein guter Wettkämpfer bist. Da ist so viel Druck hinter, da ist so viel, man muss auch ein gewisses Aggressionslevel aufbauen können. Man muss da irgendwie dann verstehen, aber auch unter diesen Stressbedingungen muss ich mich dann noch an gewisse Regeln halten. Und wenn ich das jetzt irgendwie auf eine lebensbedrohliche Situation eventuell, sei es jetzt im Rahmen von Ordnungshütern oder halt im Militär irgendwie hochschraube, dann merkst du auf einmal, da braucht es auch einen gewissen Schlag Mensch für. So, und da bin ich ganz ehrlich, würde ich auch nicht sagen, dass ich unbedingt zugehöre. Ne? Das ist einfach etwas, wo ich sage, da brauchst du einen gewissen Schlag Mensch für, der in so Situationen einfach funktionieren kann. Und der wird dann halt einfach sehr stark durch ein gewisses Programm durchgefeuert. Und wenn man das nicht hat, dann ist es halt in meinen Augen sehr grob fahrlässig, sich damit irgendwie zu brüsten. Und das ist eben genau das, was da nicht passieren soll. Weil da ist einfach der Punkt, wir haben da in ICCS genug Mitglieder, die das auf jeden Fall bieten können, die das vernünftig auch beibringen können und die eben diese Konsequenzen verstehen. Und das ist halt immer das, was ich gefährlich finde bei Leuten, die dann irgendwie zweimal auf dem Schießstand waren, dann meinen, sie können jetzt irgendwie Entwaffnung beibringen. Oder am besten noch nie auf dem Schießstand waren und meinen, sie können jetzt Entwaffnung beibringen. Das ist halt immer genau die Konsequenz, die mich da sehr vorsichtig macht.
Ja, ich finde, das hast du schön zusammengefasst. So, in diesem Sinne könnten wir auch heute aufhören, oder?
Ich finde auch. Gesagt wurde, was gesagt werden musste.
Auf jeden Fall. Und sonst könnten wir uns ja nachher noch unterstellen, dass wir versuchen, einfach krampfhaft die Zeit zu füllen mit Nonsens.
Wir doch nicht.
Wir doch nicht, alles klar. So ihr Lieben, falls ihr Fragen habt zu ICCS, zu uns, was auch immer, schreibt uns einfach an die euch oder über die euch bekannten Möglichkeiten. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.